Also es gibt ja verschiedene Weltrekorde. Es gibt auch Kuriose, ich habe ein paar gelesen davon. Zum Beispiel die längste Nase auf dieser Welt, die beträgt 8,8 Zentimeter. Ist ein bisschen länger als meine, würde ich mal sagen. Es gibt auch den lautesten Rülpser. Der beträgt 107,3 Dezibel. Das ist so, wie wenn jetzt eine U-Bahn hier vorbeifahren würde. So laut war dieser Rülpser. Und die längsten Fingernägel, die betragen 138 Zentimeter. 138 Zentimeter, das heißt riesig lang. Die Frau konnte gar nicht mehr viel machen, bis sie dann bei einem Autounfall alle Nägel verloren hat. Sie hat gesagt, sie war traurig, es gab ihr auch eine Freiheit im Leben. Genau, also lass das mit den Fingernägeln sein. Jetzt, was ich aber noch nie gehört habe, ist, dass es einen Weltrekord im Warten gibt. Einfach mal so, okay, ich warte gerne. Vielleicht, wenn du jetzt anders bist, hast du gesagt, hey, Weihnachten, so schön, ich kann wieder an der langen Schlange bei der Kasse warten. Wie stark ist das? Und wenn du deine Frau schon mal zugeflüstert hast, es war so schön, dass ich heute ein paar Minuten länger auf dich warten durfte, dann hast du einen Schaden, würde ich mal sagen. Okay. Also warten ist nicht so die Spezialdisziplin von vielen Menschen. Genauso in Lukas 1, wo die Weihnachtsgeschichte stark vorkommt, da steht, in der Zeit, als Herodes, König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Und seine Frau stammte, wie er, aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinem Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in den Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Das wird hier so ziemlich banal beschrieben und man hat das Gefühl, okay, nichts Besonderes, hat aber eine enorme Dynamik dahinter. Wir befinden uns so in der Zeit vom Tempeldienst, so ein bisschen vor Jesus. Und die direkten Nachkommen Aarons, also genau seine Blutlinie, die wurden automatisch Priester. Jetzt, das Problem ist Aaron, das ist schon lange, lange her. Inzwischen hat er 20.000 Nachkommen und die waren alle Priester. Das musst du dir vorstellen, 20.000 Priester, wenn die alle in den Tempel wollen, das war völlig überfüllt. Die hatten gar keinen Platz. Also die konnten nicht alle gleichzeitig jetzt den Priesterdienst versehen. Man hat seit König David aber eine Lösung. Man hat einfach 24 Abteilungen gemacht von je 800 Priestern. Das heißt, jedes zweimal im Jahr kam überhaupt eine Abteilung in den Tempeldienst. Also nur sehr wenige. Und das war eine riesige Ehre, wenn du mal dran bist bei dem Tempeldienst. Und jeder Priester von diesen 20.000 Männern, die fieberten darauf. Hey, wann bin ich endlich dran? Wann darf ich in den Tempel und diesen Dienst versehen? Aber man wurde nur durch ein Los überhaupt dazu bestimmt. Also viele von diesen Priestern, die kamen ihr Leben lang gar nie an die Reihe. Das war eben selten. Und jetzt fällt das Los auf Zacharias. Das ist vermutlich der gewaltigste Tag überhaupt in seinem Leben. Er darf das Brandopfer bringen und dann das Räucheropfer. Und da steigt im Tempel Rauch auf und der Priester fällt jeweils nieder, um Gott anzubeten. Und dann geht er hinaus zur Menge von Menschen, die da warten und segnet all die Menschen vor dem Tempel. Also jetzt endlich, als alter Mann, ist Zacharias dran. Endlich mal. Was hat er inzwischen gelernt, dieser Zacharias? Er hat gelernt zu warten. Das hat er gelernt. Und zwar nicht nur wegen diesem Tempeldienst. Jahrzehnte, 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 bis er endlich mal diesen Tempeldienst macht. Es gibt noch eine andere Warteschlaufe bei diesem Mann. Elisabeth und er haben keine Kinder. muss ich mal vorstellen, die haben Monat um Monat gewartet, jedes Mal wieder Glauben aufgebaut und gesagt, hey, dieses Mal wird es glauben. Wir glauben das, Gott. Und dann wieder die Enttäuschung. Und dann wieder, wir glauben Gott, dass du das tust, dass du uns ein Kind schenkst. Und dann nächsten Monat wieder diese Enttäuschung, Monat für Monat. Muss ich mal vorstellen, wie schwierig das ist, immer wieder Glauben aufzubauen und du wirst wieder enttäuscht. Also Zacharias wusste, was es heißt, zu warten. Heute ist es mit dem Kind, kein Kind kriegen, etwas anderes als damals. Die Meinung der jüdischen Gelehrten war, es gab 7 Gruppen von Menschen, die sind von Gott verworfen. Und in diesen Schriften ist die erste Gruppe, da steht, der Jude ist von Gott verworfen, der keine Frau hat. Und der Jude ist von Gott verworfen, der eine Frau hat, aber keine Kinder hat. Also diese Liste ist nicht von Gott, aber das haben so die Gelehrten, haben das damals aufgebaut. Jetzt musst du dir vorstellen, was das Umfeld von Zacharias und Elisabeth gemunkelt haben. Die sind durch die Straßen gegangen und hinter ihrem Rücken hat man gesagt, schau mal, die zwei, die sind von Gott verworfen, die haben keine Kinder. Also das eine war, sie hatten keine Kinder und das andere war, ihr Ansehen in der Gesellschaft, das war ganz, ganz tief. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Zacharias an diesem Tag vielleicht mit einem ganz, ganz schweren Herzen in den Tempel ging. Weil sie hatten keine Kinder und es wurde gemunkelt hinter ihrem Rücken. Und dieser Zacharias geht hinein in diesen Tempel, in das Allerheiligste hier. Da darf er auf keinen Fall hingehen. Da hat es diesen roten Vorhang. Da darf niemand hingehen, nur einmal im Jahr der Hohepriester beim großen Versöhnungstag. Also das war zu damals. Jetzt vor dem Heiligtum, dort wo er steht, verrichtet er diesen Tempeldienst. Und hier steht er, das Schaubrot, die 7-armigen Leuchter, der Räucheraltar. Und als er da steht und das Rauchopfer darbringen will, da passiert es. Neben diesem 7-armigen Leuchter und dem Tisch, da steht plötzlich ein Engel. Das ist eine der ganz großen Staungeschichten. Noch bevor das mit Maria und Josef passiert, bevor die sich auf den Weg machen, ist dieses Staunen. Da steht plötzlich ein Engel. Und jetzt muss ich vorstellen, das ist so wie bei uns so ein Weihnachtsengel, so ein Schnüssiger mit so kleinen Flügeln wie ein Baby, das du heute kaufen kannst. Das war es ganz sicher nicht. Und es gibt einen Grund dafür. Es war ein richtiger Engel, weil Zacharias, der erschrickt. Und es war nicht so eine kurze Erschrecksekunde und dann war es wieder gut. Es steht, Furcht überfällt ihn. Der war zutiefst von Furcht überwältigt. Und der Engel sagt ihm, fürchte dich nicht. Ich habe euch auch schon gesagt, das war das, was die Engel zuerst in der Schule lernen. Zuerst müssen sie lernen, das ist so der Slogan von Engel, fürchte dich nicht. Immer wenn Engel auftauchen, hey, keine Angst. Und das sagt er hier auch. Und dann sagt er, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau wird einen Sohn gebären. Und dann kommen all die Details. Es wird ein ganz besonderes Kind werden. Es wird Johannes der Täufer sein. Und es ist gespickt mit Hinweisen, das was der Engel sagt. Die Zeit vom Messias beginnt jetzt. Ihr werdet einen Sohn haben, der alles verändert, der vor dem Messias hergehen wird, der seine Stimme sein wird. Jetzt ist die Zeit vom Messias. Das Warten, das ihr habt, seit Jahrhunderten. Hey, dieser Messias wird kommen, er wird kommen. Das ist jetzt. Jetzt ist er hier. Und jetzt wird er kommen. Ein weiteres Warten von Zacharias, das langsam zu Ende geht. Und das Erste, was Zacharias überhaupt über seine Lippen bringt, ist, woran soll ich erkennen, dass es alles geschehen wird? Diese Frage ist noch in Ordnung, oder? So ein bisschen hoffnungsvoll. Hey, gib mir aber dann ein Zeichen, wenn ich es merken werde, dass das passiert. Denn dieser alte Mann, der ist realistisch und langsam brechen so die Zweifel hervor. Und er sagt, ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch betagt. Wie sollen wir noch Kinder kriegen? Das ist jetzt ganz ehrlich unter uns, nur du und die 4 Augen, oder? Ich und du. Stell dir mal vor, Zacharias, ganz ehrlich, ist nicht ganz unrealistisch, oder? Er ist, seine Frau vor allem, ist über das Alter hinweg, in dem man noch Hoffnung hat auf eine Schwangerschaft. Oder? Hier beginnt der ganz gesunde Menschenverstand in Zacharias zu wüten. Und dann hat er noch so einen Zählraben, heute würde man sagen, den Taschenrechner und das Handy. Und beide Methoden, einerseits der gesunde Menschenverstand und der Zählrahmen, kommen genau aufs gleiche Resultat. Es ist vorbei. Die können ja rechnen, die haben einen Verstand. Also meine Frau, die wird ganz sicher keine Kinder mehr kriegen, das ist klar. Ich kann mir vorstellen, dass Zacharias und Elisabeth schon vor ein paar Jahren mal aufgehört haben, für ein Kind zu beten. Dass sie schon lange aufgehört haben, für eine Schwangerschaft zu beten. Ich meine, früher, da gab es noch realistische Chancen. Da hat man noch gebetet. Und vielleicht auch über die Zeit hinweg, wo es noch realistisch war, haben die vielleicht auch noch so auf Hoffnung hin gebetet. Aber über diese vernünftige Zeit hinweg war es vielleicht nur so ein bisschen hoffnungsvolles, ganz bisschen hoffnungsvolles Gebet. Aber mit der Zeit ist dieses Gebet klammheimlich aus der Gebetsliste einfach verschwunden. Es kam einfach nicht mehr vor in ihren Gebetszeiten. Und ich glaube nicht, dass die so mal hingesessen sind bei einem Mittagessen und gesagt haben, hey Elisabeth, was denkst du eigentlich, was mit dem Kind, lassen wir doch das sein mit den Gebeten. Und Elisabeth hat gesagt, ja, das habe ich auch schon lange gedacht, lass es sein. Das hat man vermutlich nicht irgendwann entschieden, gemeinsam, okay, jetzt ist die Chance vorbei, lass uns nicht mehr dafür beten. Ich glaube, wenn du wartest und wartest und die Umstände sprechen klar gegen eine Erhöhung vom Gebet, dann nagen die Zweifel einfach den Glauben weg. Und langsam kommt das Gebet nicht mehr so vor in deinen Gebeten, dieser Glaube nicht mehr vor und es ist vorbei. Es verschwindet ganz klammheimlich. Mein persönliches Glaubensleben ist doch eine Reihe von Erfahrungen, guten Erfahrungen mit Gott. Es ist aber auch eine Geschichte von vielen Gebetsanliegen, die irgendwann einfach bei mir verschwunden sind. Nach langer, langer Zeit vom Hoffen und von immer hartnäckigeren Zweifeln, die größer und größer wurden und die diese Gebete aus meiner Gebetsliste einfach weggenagt haben. Und sie kommen nicht mehr vor. Und schmerzhaft sind ja nicht die kleinen Dinge, so von heute auf morgen, wie so Weihnachtswünsche von Kindern und solche Dinge. Schmerzhaft sind die Gebete, die ich schon monatelang und jahrelang gebetet habe und nichts ist passiert. Und plötzlich wird der Zweifel größer und größer. Ich habe aufgehört, dafür zu beten. Das sind die schmerzhaften Dinge. Die Anliegen, bei denen die Zeit und der gesunde Menschenverstand einfach über den Glauben gesiegt haben. Gebete, die gestorben sind, wie das Anliegen nach einem Baby bei Zacharias und Elisabeth. Und das sind so die Anliegen, die mich gelehrt haben, realistischer zu beten. Oder? Man weiß ja mit der Zeit, was Gott erhört und was nicht, was noch realistisch ist. Es gibt einige Anliegen bei mir. Und dieses ist sehr, sehr still geworden. Da war mal noch eine schwache Hoffnung, aber die Zweifel haben gesiegt über diesen Glauben. Und das Weiterbeten hat irgendwann aufgehört. Und diese Geschichte von Zacharias, das ist eine kräftige Einladung, mal zurückzuschauen, ganz mutig zurückzuschauen auf die verstummten Gebete in meinem Leben. Und die Geschichte von Zacharias ist so eine Einladung, für den heutigen Tag mal darüber nachzudenken, was nur noch theoretisch möglich wäre, aber für jemand anderen immer noch möglich ist. Lass uns mal darüber nachdenken, was ist in meinem Leben an Gebeten verschwunden, wo es einfach still geworden ist und wo ist es vielleicht dran, diese Gebete nochmals hervorzunehmen. Und jetzt keine Angst, ich werde nicht mit flammenden Worten euch zum Glaubensappell ermutigen. Also ihr müsst nicht in Deckung gehen, ihr könnt schön still sitzen bleiben. Erstens, von Zacharias können wir lernen, nichts ändert daran, dass Gott deine Gebete immer noch erhören kann und Gott deine Gebete nicht vergessen hat. Zu Zacharias sagt der Engel, dein Gebet ist erhört worden. Es ist gut möglich, dass Gott uns heute Morgen sagen will, ich habe deine Gebete nicht vergessen. Ich habe sie nicht verdrängt. Ich weiß um sie. Jedes deiner Gebete ist mir bekannt, ganz gut bekannt. Ich habe kein einziges habe ich überhört. Das ist das Erste, was wir von der Geschichte von Zacharias lernen können. Gott hört Gebete. Zweite Sache, es gibt doch Dinge, die kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, dass Gott sie noch hört oder erhört. Und Zacharias hat genau diese Zweifel hat er angesprochen. Hey, ganz ehrlich, bei uns Christen, frommen Christen, gibt es doch so einen Glaubenskodex. Über Zweifel spricht man nicht sehr offen. Das behält man lieber für sich. Es ist ganz, ganz einfach, so großspurig von großen Visionen zu reden. Aber es ist sehr, sehr schwierig, Zweifel zu thematisieren. Und ich denke, beides ist nicht sehr hilfreich. Aber die spannende Frage jetzt bei Zacharias ist doch, hat es sich für ihn gelohnt, seine Zweifel anzusprechen? Hat sich das gelohnt? Und man müsste ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Es hat sich gar nicht gelohnt. Weil der Engel sagt danach, ich bin Gabriel, ich stehe vor Gott und ich bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Er hat vermutlich gedacht, der Zacharias, hätte ich doch nichts gesagt. Ich meine, jetzt kann er bis zur Geburt nicht mehr sprechen. Hört sich für mich sehr, sehr stark nach Strafe an. Wir werden später noch sehen, dass diese Zeit von Strafe vielleicht eher eine Zeit von innerer Heilung war. Manchmal reden wir uns regelrecht um unseren Glauben, ganz ehrlich gesagt. Wer nicht reden kann, der wird automatisch zum Zuhörer. Und es wird ganz, ganz viel besser. Also ich, jetzt ehrlich gesagt, ich hätte keine Lust, 9 Monate meine Stimme zu verlieren. Ist für meinen Berufsstand ziemlich schwierig und für euch wäre es vermutlich auch schwierig. Philipp würde jetzt sagen, es wäre mal besser, aber eigentlich wäre es schwierig. Und ich weiß nicht, wie viele Monate ihr noch bereit wärt, meinen Lohn zu bezahlen, wenn kein Wort mehr über meine Lippen kommt. Vermutlich würde bald schon jemand von euch sagen, es muss einen anderen Beruf geben für diesen Mann. So kann es mit dem einfach nicht weitergehen. Okay, jetzt. Manchmal ist es aber besser, wenn wir schweigen könnten, bis unser Glaube nachgewachsen ist, bis er auch so weit ist. Und die Geschichte von Zacharias zeigt uns, wenn der Glaube nicht mehr nachkommt, ist Stille vielleicht die beste Reaktion. Diese 9 Monate Stille bei Zacharias, die haben ihn völlig verändert. Wenn du die Worte vorher hörst und die Worte nach diesen 9 Monaten. Es war eine Stille, diese Stille war eine Zeit, in der er neu verstand, wer Gott eigentlich ist und was Gott tun kann. Weil er gemerkt hat, wir beten zu einem Gott, der unsere Gebete hört. Auch er hört, oder hört auch die Gebete, wo schon lange die Zweifel unseren Glauben weggenagt haben. Wir beten zu einem Gott, der unsere Zweifel verkraftet und Wege findet, wie dein und mein Glaube nachwachsen kann. Wir beten zu einem Gott, der uns ganz speziell begegnen kann, wie wir es vielleicht überhaupt nicht gedacht haben und immer noch zu uns redet. Und wir beten zu einem Gott, der viel, viel mehr tun kann als unser beschränktes Verständnis von Realität und unser gesunder Menschenverstand sich vorstellen kann. Lass uns Gott neu kennenlernen. Lass uns staunen darüber. Zum Schluss, was mit Zacharias nach diesen 9 Monaten passiert ist, lesen wir in Lukas 1, dann ab Vers 67. Zacharias spricht zum ersten Mal wieder nach 9 Monaten und diese Worte sind völlig verändert. Der Mann, der gezweifelt hat, da merkt man, diese Zweifel wurden zurückgedrängt von einem gesunden, nachgewachsenen Glauben.
Der Glaube ist gewachsen in diesen 9 Monaten von Stille. Und er bringt ein extrem starkes Zeugnis über diesen Messias und was Gott tun kann und was er wird. Und dass jetzt die Zeit da ist, wo Gott uns befreit. Lies diese Verse mal bei dir zu Hause durch. Lukas 1, ab Vers 67. Und vielleicht wird das eine oder andere verstummte Gebet bei dir und bei mir wieder an die Oberfläche zurückkommen. Und da kannst du sicher sein, dass Gott schon angefangen hat, dich innerlich zu heilen. Vielleicht jetzt in diesem Moment, wo dir klar wird, dieses Gebet ist bei mir verschwunden. Und Gott sagt, das möchte ich heilen. Ich möchte deinen Zweifel heilen und wieder Glaube dort beginnen, wo der Glaube verschwunden ist. Ich möchte, dass da wieder Glaube nachwächst. Und vielleicht sagst du einfach, Jesus, da ist dieses alte Gebet, dass ich mich gar nicht mehr getraut habe zu beten. Und ich bringe es jetzt neu vor dich. Und ich bin gespannt, was du tun wirst. Also lass uns doch hoffen auf Dinge, die menschlich und nach unserem gesunden Verstand nicht mehr möglich sind. Und dann staunen, weil er es trotzdem kann und weil er es trotzdem tut. Ich glaube, wir können auf jeden Fall gespannt sein darauf. Lass dich überraschen, was Gott immer noch tun kann. Diese Geschichte von Zacharias ist eine gewaltige Geschichte von dem, wer gezweifelt hat und für der Dinge nicht mehr für möglich gehalten hat. Und Gott ihn überrascht und sagt, es ist bei mir nichts unmöglich. Was bei dir der Zählrahmen sagt, was dein gesunder Menschenverstand sagt, das möchte ich überspringen und dir zeigen, dass ich viel, viel mehr Dinge tun kann. Wir werden nächsten Sonntag eine starke Geschichte davon hören, von jemandem aus unserer Reihe, was Gott nach langer, langer Zeit immer noch tun kann, wo man es fast nicht mehr geglaubt hat. Jetzt ist die Zeit, in unser Herz zu hören und zu hören, wo sind Dinge aus meiner Gebetsliste verschwunden. Wo Gott sagst du mir, nimm dieses Gebetsanliegen wieder hervor. Beginne wieder zu beten, denn ich habe es noch nicht vergessen. Lass uns beten, wir werden danach in eine längere Zeit hineingehen mit der Band, wo wir Gott diese Gebete nochmals hinlegen können. Und ich, Jesus, wir sind hier vor deinem Thron. Und wir möchten sagen, Jesus, wir treiben all diesen Zweifel aus. Wir möchten wieder Glauben in unsere Herzen sprechen, dort, wo der Glaube verschwunden ist. Jesus, komm und bring diesen Glauben wieder hinein. Lass Zweifel weggehen, dort, wo er zu viel Macht bekommen hat. Und wir sprechen Glauben in unser Herz hinein. Wir sprechen Leben in die Gestorbenen. Glauben. Wir sprechen Leben dort, wo Dinge gestorben sind, wo wir nicht mehr denken, dass es passieren konnte. Denn du bist ein Gott vom Leben und nicht vom Tod. Lass Dinge wieder hervorkommen, wo sie keine Macht mehr haben. Lass sie wieder mächtig werden. Und lass uns glauben, dass du mehr tun kannst. Und sorry, alle Moderatoren, aber gemeinsam werden wir diese Zweifel zertreten, weil sie keine Macht mehr haben in unserem Leben. Amen.